Gott liebt den Sperling, Gott liebt den Spatz, Gott liebt die Taube, Gott liebt die Schwalbe, Gott liebt sogar den Kuckuck. Kannst du es vorstellen, er liebt sie alle und er hat sie alle geschaffen. Preis Gott. Lass uns Platz nehmen. Heute ist mein Thema Wege aus der Auswegslosigkeit und ich hoffe, dass wir schon in den Texten, was wir gesungen haben, einiges mitbekommen haben, denn da ist schon die Botschaft gewesen. Jesus kennt den Sperling. Wenn der eine Existenzberechtigung hat und Gott für ihn sorgt, für die Lilie im Tale sorgt, warum nicht für dich? So, ganz herzlich eingeladen. Vielleicht bist du in einer Sackgasse und möchtest rauskommen, Gott will dir helfen. Komm zu ihm. So, ich lade zuerst einmal ganz herzlich ein für morgen früh. Morgen früh um 10 Uhr ist das Thema, wie groß ist unser Gott? Du brauchst nicht den großen Glauben. Du brauchst nur Glauben an einen großen, starken, mächtigen Gott. Und dann, ja, dann sprengst du die Welt in die Luft, deine Probleme in die Luft, dann hast du kannst du sogar ein Loch in der Mauer sprengen. Dein Gott ist ein großer Gott, mit ihm springst du sogar über die Mauer, wenn es sein muss. Am Mittwoch ganz herzlich eingeladen, lass dich nicht von deinen Problemen erdrücken. Die möchten uns manchmal fix und fertig und platt machen, dann bist du vielleicht so platt wie eine Flunder, dann hängst es einfach und sagst, ich kann nicht mehr, aber Gott sagt, komm her zu mir. Wenn du mühselig und beladen bist, ich will dich erquicken. Beim Heiland ist so viel Platz, da kannst du alle deine Probleme abladen. Dann am Freitag Gebete, die Gott beantwortet. Gott ist ein Hörer der Gebete. Also wir werden über Gebetserhörungen sprechen und Gott will Gebete erhören. Dann am Samstag, Gott heilt auch heute noch und dann das ist auch gleichzeitig Einstieg und Vorbereitung für die Heilungs- und Segnungstage mit Billy Smith. Vom Sonntag, den 29. bis Sonntag, den 29. August bis zum 5. September, jeweils 19 Uhr. Ganz herzlich eingeladen, jeden Abend. Es wird für Kranke gebetet, wird eine Botschaft, einfache, schlichte Botschaft der Erlösung, der Heilung verkündigt. Und dann, ja, wer Gebet braucht, kann zum Gebet bleiben. Und Gott erhört Gebet und Gott wirkt durch das Gebet. Und wenn wir Glauben haben, wie ein Senfkorn, können wir Berge versetzen. So, das Problem ist, bei uns kannst du das glauben. Jemand kam zu mir und läutet morgens ganz früh an der Tür. Es gab immer wieder solche Leute, die also sehr überspannt und schwärmerisch und verrückt waren. Pastor Matthäus, glauben Sie an Zeichen und Wunder? Habe ich gesagt, freilich glaube ich an Zeichen und Wunder. Glauben Sie mir, dass Gott mir die dritten Zähne wachsen lassen könnte? Habe ich gesagt, das ist kein Problem. Gott kann Ihnen auch die fünften Zähne wachsen lassen. Also ist kein Problem. Also, und dann hat er überall erzählt, Pastor Matthäus glaubt an Wunder, also ihm können auch die dritten Zähne noch wachsen. Gott kann das, aber kannst du es glauben? Kannst du das wirklich realisieren, dass Gott dir neue Organe gibt? Nach deinem Glauben wird es geschehen. Wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn, kann alles passieren. Aber wie stark ist dein Glaube? Wie hingegeben bist du Gott? Wie lieb hast du den Herrn? Wie geistlich bist du? Wie Gott ausgeliefert bist? Davon hängt so viel ab. Ein Problem mit der Ausweglosigkeit, wie kommt man aus der Sackgasse raus, ist bei dir das Leben schon so Gott hingegeben, dass Gott sofort handeln kann? Oder brauchst du so einen Vorspann, so Vorbereitung? Die meisten Leute, wenn sie in den Gottesdienst kommen, brauchen sie eine Anlaufzeit. Eigentlich sollten wir immer startklar sofort einen Knopf auf den Knopf drücken und da arbeitet schon die göttliche Maschinerie. Aber was wir als Christen brauchen, wir brauchen eine Zeit der Anbetung, des Vorbetens, des Nachbetens, des Durchbetens, bis wir endlich kommen. Weil wir nicht in der geistlichen Verfassung sind, dass Gott sofort handeln könnte. Ein Problem, viele wägen sich in falscher Sicherheit. Die sagen, bei mir ist alles in Ordnung. Ich bin geistlich, bin Charismatiker, Pfingstler, Baptist, Methodist, was du auch immer bist. Das ist egal. Wichtig, dass du Kind Gottes bist. Aber bist du wirklich Kind Gottes? Sind wir wirklich Kinder Gottes? Eine Frage nur. Beantworten musst du selbst. Und die kannst du selber beantworten. Kann niemand anders beantworten. Du weißt, wie du richtig so Gott stehst. Vieles ist nur Schau, vieles ist nur Äußerlichkeiten, aber Gott sieht das Herz an. Der Mensch sieht immer, was vor Augen ist. Und Gott hört nicht auf die Worte, die wir sprechen. Gott hört auf den Pulsschlag unseres Herzens. Ist unser Herz richtig motiviert? Also viele Menschen wiegen sich in falsche Sicherheit. Bei mir ist alles in Ordnung. Aber wenn du dann hinter den Kulissen guckst, da stimmt's vorne und hinten nicht. Da können sie die Rechnungen nicht bezahlen. Dann können sie nicht glauben. Kommt eine kleine Krise, fallen sie schon um. Weißt du, sie fahren vergnügt weiter, leben als fromm und tun so als ob, aber wie sieht die Wirklichkeit aus? Und dann fahren sie so die Sackgasse und ja, die Straße ist breit, also wir kommen schon irgendwo hin und dann landen sie vor, irgendwo dann in der Zuckerfabrik nachher am Schluss womöglich oder in eine Kläranlage oder Müllabfuhr oder Müllhalde. Also die Straße ist breit. Und wir wissen ja von der Bibel, die breite Straße, wohin die hinführt. Viele sind auf diesem Weg. Leute glauben, es geht gut vorwärts, da sind so viele dabei, warum soll es mir dann schlechter gehen? Wir sollten aufpassen, wo wir sind. Sind wir auf dem richtigen Weg? Und dann ist es irgendwo dann ganz schnell Schluss mit lustig. Der Weg auf dem breiten Weg oder da, wo wir glauben, da leben wir gut und glücklich, das endet meistens in der Sackgasse. Gott hat eigentlich für uns so Gratwanderung, so Höhenweg vorgesehen und der ist manchmal sehr steil und sehr gefährlich und sehr abschüssig, aber es führt zum Leben. Nicht alle Wege führen zum Ziel. Die meisten wissen nicht, was das Ende ihres Weges ist. Deshalb Wege aus der Auswegslosigkeit. Ich möchte also sehr provokativ an Christen heute meine Botschaft richten. Christen, die glauben, mit mir ist alles in Ordnung. Bei mir stimmt alles. Ich stelle dir die Frage, kennst du Jesus? Du bist religiös, bist fromm, aber kennst du Jesus wirklich? Verstehst du ihn wirklich? Hörst du seine Stimme? Redet er morgens, mittags, abends mit dir? Meine Schafe hören meine Stimme und sie kennen mich und sie folgen keinem Fremden. Aber wie groß ist die Verführung in der Christenheit heutzutage? Und dann landen die Christen irgendwo in der Sackgasse oder beim Schlachter, weil sie dem Falschen folgen. Heutzutage, mir ist die Woche passiert, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ein großer, kräftiger Köter sitzt da beim Alte angebunden. Plötzlich stürmt ein Mann die Kasse. Lassen Sie mich schnell raus! Ich dachte, ein Überfall ist da beim Alte jetzt passiert. Und schnell stürmt er raus, sieht er, wie einer mit dem Anzug angezogen und so weiter seinen Hund abführt. Und der dumme Hund läuft mit sogar noch. Und dann hat er gesagt, wissen Sie, heutzutage werden früher wurden Kinder wegen geklaut, heute werden Hunde geklaut und dann verkauft für teures Geld. So, und der geht mit. Dieser große, kläffige, starke Hund geht mit dem Dieb da mit. Und so sind viele Gotteskinder, die denken, das ist mein Herr, der holt mich jetzt gerade ab. Und das ist ein falscher Herr. Und die merken es nicht. Es laufen so viele falsche Herren herum. Und Jesus sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Weißt du, wo dein Weg endet? Eines Tages mit deiner Religion, mit deiner Einstellung, mit allem, was du tust. Jesus sagt, es werden nicht alle, die Herr, Herr sagen, in das Reich der Himmel kommen, sondern die den Willen des Vaters tun. Das ist schon eine Sache. Sie wissen nicht, dass der Teufel schon das Messer wetzt und böse Pläne hat. Er sagt, kommt her zu mir. Ich werde dir helfen. Du kannst auch bei mir übernachten. Wir kennen so eine Geschichte. Und dann ist es nicht, dann bist du da irgendwo, wo du gar nicht hin möchtest. In Apostelgeschichte 5, Vers 17 bis 26 seine Geschichte. Da ist Petrus und Johannes im Gefängnis. Christen kommen öfters ins Gefängnis. Es ist also kein Verbrechen, wenn Christen im Gefängnis sind, wegen ihres Glaubens, nicht wegen Diebstahl und nicht wegen Mord und nicht wegen irgendwelchen schlechten Taten. Und Apostelgeschichte 5, Vers 17 bis 26, da wird erzählt, dass sie sogar ins Gefängnis hineingestoßen worden sind von geistlichen Menschen, religiösen Menschen. Und die haben noch ihre Freude dabei gehabt. Aber ich darf dir eines sagen, wenn Menschen dich ins Gefängnis stürzen, Gott hat einen Ausweg und Gott bringt die Seinen heraus aus dem Gefängnis. Denn Gott ist ein befreiender Gott, er befreit die Leute. Und deshalb mein Thema auch Ausweg, aus der Auswegslosigkeit. Wege, wie Gott einen rausführt. Vielleicht kommst du aus manchen Sachen gar nicht raus und möchtest vielleicht gerne rauskommen, aber das ist so schwierig, um rauszukommen. Wenn Gott nicht eingreift, wenn Gott nicht was Großes tut, wirst du aus deinem Dilemma nicht rauskommen. Ich denke nur, Josef ist nach Ägypten verkauft worden von seinen Brüdern. Schlimme Sache. Und der war dort im Haus von Potiphar und dann muss er fliehen, kommt ins Gefängnis. Aber das war die Erlösung. Das war die Erlösung von Potiphar. Anders wäre er gar nicht weggekommen von dieser bösen Frau und von den ganzen Machenschaften. Aber Gott sei Dank, der Herr befreit die Seinen. Und zwar auf mysteriöse Art und Weise. Ausweg ist, du betest, Herr, erlöse mich von dem Bösen. Und das ist, was wir beten. Erlöse mich vom Übel. Und dann kommst du ins Gefängnis. Dann kommst du in Engpässe, dann kommst du in Schwierigkeiten, wirst womöglich arbeitslos oder krank oder was auch immer ist. Hier in Apostelgeschichte 5 lese ich, es erhob sich aber der hohe Priester und alle, die mit ihm waren, nämlich von der Partei der Sadduzäer und Voll Eifersucht traten sie gegen Petrus und Johannes auf, weil sie den Kranken da geheilt haben. Der Teufel mag nicht, wenn du Wunder tust, wenn du an Jesus glaubst, wenn Gott sich durch dein Leben manifestiert, wenn Gott dich berührt und Gott dich begegnet, das mag er nicht, dann versucht er dich in die Klemme zu bringen. Er mag nicht, wenn man Menschen lehrt und Menschen Gesundheit bringt und Menschen auf die Beine stellt. Und dann heißt es weiter hier, und sie legten Hände an der Apostel und warfen sie in das öffentliche Gefängnis. Aber, und das ist das Schöne dabei, aber der Engel des Herrn trat in der Nacht an die Tür des Gefängnisses auf trat die Tür auf und führte sie beide heraus. Also nicht nur, dass Petrus allein mal rausgeführt worden ist, sondern auch hier in dieser Geschichte, Johannes und Petrus wurden beide herausgeführt. Der Engel Gottes führte sie raus. Der Engel brach die Tür auf und sagt, geht hin und tretet im Tempel auf und redet zum Volk alle Worte des Lebens. Also der Engel befreit und motiviert sie gleich, geht auf zum Pult und predigt das Evangelium, erzählt den Leuten, was das Leben ist, dass Jesus Christus wirklich der Auferstehung und das Leben ist. Und wir lesen die gleiche Geschichte in der Apostelgeschichte 12, Vers 7, das ist nur der Petrus allein. Also Gott kann einen befreien, ein Ehepaar befreien, eine ganze Familie befreien, eine ganze Gemeinde befreien. Gott kann's. Und die Befreiungen passieren meistens durch Engel in der Bibel. Wenn du anschaust, also Gott schickt seine Boten, seine Botschafter und die befreien. Ich lese dann weiter. Als sie das gehört hatten, die hohen Priester, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Der hohe Priester aber und mit ihnen, die mit ihm waren, kamen und riefen den hohen Rat und alle Ältesten in Israel zusammen und holt die Leute, verhaftet sie noch einmal. Also, du siehst also die hohen Priester, die lassen einen nicht locker. Die Geistlichen. Deine Probleme, die du hast in deinem christlichen Leben, kommen nicht von Sündern draußen von der Straße, sondern kommen von Menschen, die dir im Geistlichen nahestehen, die dich lieb haben, sogar von lieben Mitchristen, von lieben Geschwistern. Die sind diejenigen, die dir immer so Bein manchmal stellen und dich zu Fall bringen wollen. Und hier sind auch die Religiösen. Je religiöser die Menschen sind, desto gefährlicher sind sie. In aller Liebe, aber so ist es. Nimm dich in Acht von religiösen Leuten, so die fromm sind, aber nicht fromm sind im Herzen, sondern nur äußerlich. Nur so das Gehabe, die Organisation und das, was sie so alles machen. Weiter, Vers 22, die Knechte gingen hin und fanden sie nicht im Gefängnis. Holt sie her. Kamen zurück und berichteten, das Gefängnis ist fest verschlossen und die Wächter vor der Tür stehen. Merkwürdig. Aber als wir öffneten, fanden wir niemanden da drin. Sauber, sage ich. Als der Hauptmann des Tempels und die hohen Priester diese Worte hörten, wurden sie betreten. Glaube ich auch. Würde ich auch, wenn ich so ein Hohepriester wäre. Also so was Merkwürdiges. Wie ist das möglich? Das Gefängnis wird bewacht. Die Wächter stehen vor der Tür und die zwei Brüder sind draußen und predigen auf der Straße. Und dann kam jemand, der berichtete ihnen, siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, stehen im Tempel und lehren das Volk, jubeln. Und das ist, wie man Gott dient. Man lässt sich nicht unterkriegen. Sie standen da. Wege aus der Auswegslosigkeit. Gott bringt sie raus und dann macht man genau da weiter, wo man aufgehört hat gestern oder vorgestern. Weißt du, wenn Gott einem hilft und wenn Gott einem beisteht, dann fängt man nicht was Neues an, sondern man macht genau da weiter, wo der Teufel einen unterbrochen hat oder unterbrechen wollte. Sieh, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen haben, die stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Knechten hin und holte sie, doch nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten sich vor dem Volk, dass sie gesteinigt werden würden. Also siehst, so tapfer sind die Helden. Petrus wird vom Herrn oder Johannes hier, die beiden Brüder werden aus dem Gefängnis geholt. Und in Apostelgeschichte 12, Petrus schläft, da macht sich keine großen Gedanken. Und da kommt der Engel und, Bruder, steh auf, wir wollen, verlass das Gefängnis. Der ist schon einmal befreit worden und jetzt erlebt noch das zweite Mal. Und was Gott einmal konnte, das konnte immer wieder. Was er im großen Stil konnte, zwei befreien, das kann er auch einen Einzelnen befreien. Gott kann das. Bei Gott sind alle Dinge möglich. So, Petrus sitzt da und das ist merkwürdig, wie Petrus im Apostelgeschichte 12 da sitzt, da schläft, Schuhe ausgezogen, sein Gürtel aus der Hose gezogen oder von seinem Rock. So, und der weiß gar nicht, was ihn morgen erwartet. Und so sind viele Christen, die leben blind in den Tag und wissen nicht, was sie morgen erwartet. Dass der Teufel schon die Messer gewetzt hat und was vorgesehen hat, dieser Herodes, da kocht er schon und freut sich, jetzt werde ich Petrus, den werde ich skalpieren. Aber die Gemeinde betet. Weißt du, die Gemeinde, das ist die unsichtbare Welt, die Gläubigen, die wirklich an Gott glauben, die beten, obwohl sie selber nichts tun können. Also auch um dich herum ist eine Wolke von Zeugen, die für dich betet und die kennst du gar nicht. Die Gemeinde betet für Petrus und ist machtlos eigentlich. Was kann die Gemeinde da tun? Sie sind selber schwach. Aber die beten für ihn. Oh Herr, du siehst, unser Bruder ist im Gefängnis, du hast noch mit ihm so viel vor. Und was macht unser lieber Bruder? Der schläft. Ist typisch für Christen. Ist typisch für Christen, die schlafen immer permanent. Und unser Bruder Petrus erst recht. Der schläft auf dem Berg der Verklärung. Oh, hier ist gut sein Herr, lass uns Hütten bauen. Dann im Garten Gethsemane, dreimal muss der Heiland zu ihm kommen und sagen, Bruder, schwach auf. Und jetzt ist Zeit aufzustehen, denn der uns verrät, der ist vor der Tür. Petrus immer wieder schlafen und auch hier im Gefängnis. Also mir kann nichts passieren, ich bin Kind Gottes. Und du weißt nicht, was der Teufel schon zusammenbraut über deinen Kopf. Und über deinen Kopf hängst du ein Damoklesschwert. Nur noch ein Faden und dann kann es sein, dass es zu spät ist. Und viele Christen leben gefährlich und sie haben keine Ahnung von ihrem geistigen Zustand. Die leben auf einem Vulkan, sitzen auf einer Bombe. Der Teufel hat einiges schon vorbereitet und will dich zerstören, vernichten. Und deshalb bringt er dich so schrittweise in kleinen Schritten, bringt er da dich in die Sackgasse, dass du ja gar nicht merkst. Stell dich materialistisch ein, dass du nur noch nach dem Brotkorb jagst und nur beschäftigt bist mit Äußerlichkeiten, setzt dich auseinander mit allen möglichen Phrasen und denkst, ja, was soll's? Und dann schließlich dann bist schockiert, ja, wie bin ich da reingekommen? Weißt du, mit Speck fängt man Mäuse. Und so ist auch der Teufel. Petrus schläft. Typisch für Fromme. Wir sollten eigentlich wach sein. Betet und wache, dass ihr nicht in Anfechtung fällt. Denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingt. Heutzutage ist ein Problem. Der Teufel brüllt nicht mehr. Würde er brüllen, hätten wir keine Probleme. Aber er ist still. Der pirscht sich ran. Weißt du, wenn ich weiß, KGB, Sekuriate, Stase, wer da, SS marschiert, dann wüsste ich also, wo die Gefahr lauert. Aber wir wissen heutzutage gar nicht mehr, wo die Gefahr lauert. Der brüllt nicht mehr. Und Kinder Gottes, das ist die große Gefahr. Der Teufel brüllt nicht mehr. Ach, seid ruhig, schlaft samt, stille Nacht, alles schläft, einsam wacht. Es sind nur Einsame, die da wachen. Viele denken also, was kann uns passieren? Wir sind ja gut organisiert, wir sind Körperschaft des öffentlichen Rechts, wir sind also demokratisch, wir sind, ja, wir tun niemand was Böses. Du tust niemand was Böses. Aber das Böse, das du tust, ist, dass du Kind Gottes bist, dass du an den Heiligen Geist glaubst, dass Jesus in dir ist, dass du nicht Bürger dieser Welt bist, sondern Bürger des Himmels bist, dass du eine andere Staatsangehörigkeit hast. Das ist ein Problem. Und die werden gehasst. Du bist ein Ausländer hier. Ob das passt oder nicht. So, der Herodes, der lauert nur auf den nächsten Tag. Und dann kommt der Herr und versucht, den Petrus zu befreien. Alle Befreiungsaktionen, was wir in der Bibel haben, ist nicht durch Menschen passiert, ist immer durch Gott passiert. Gott hat seine Engel geschickt, im Gefängnis plötzlich weg, der stört ihn. Manche denken, das ist doch Ruhestörung, was da hier passiert. Ich will doch heute Nacht noch schlafen, wenigstens die letzte Nacht. Aber Gott versucht uns die Ruhe zu nehmen und es ist die Stille vor dem Sturm. Wir müssen aufpassen, wenn es ganz still ist, wenn nichts passiert, wenn der Löwe nicht brüllt, du bist kurz vor dem Überfall, vor der Gefahr. Die sitzt vor der Tür und du merkst nicht. Petrus schläft, ist friedlich, hat ja Frieden, Gott ist ja Kind Gottes, seine Sünden sind ja vergeben. Er hat sich ja eigentlich damit abgefunden. Also der Herodes hat mich verhaftet, ich kann nichts anderes, ich muss damit leben. Das ist eine andere Gefahr. Viele Christen haben sich abgefunden mit ihrer Situation. Also wir können sowieso da nichts ändern. Und doch, weißt du, das ist das Fatale. Ich kann nichts ändern an meinem Schicksal. Du kannst. Du solltest vielleicht auf die Knie gehen und beten und den Himmel bestürmen und sagen, Herr, 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 du siehst, wir verderben, siehst nicht, was der Teufel alles plant, dass er uns zu Fall bringen möchte, möchte alles ersäufen. Der Sturm wird mächtiger und mächtiger, wir verzagen am Leben. Das ist eigentlich, wenn du Schwierigkeiten siehst, du solltest nicht die Dinge hinnehmen und weiterrudern und so tun, als ob und weiterkämpfen. Nein, du solltest auf die Knie gehen und einen Gebetskampf veranstalten und beten wie ein Weltmeister. Wenn Gott uns helfen soll, dann müssen wir sogar nachts aufstehen und sogar den Heiland wecken, damit Erlösung passiert. Herr, sieh nicht, sie ist nicht, wie wir verderben. Sie ist nicht, was der Teufel alles zusammengebraut hat hier. Unsere Erlösung passiert immer in der Zeit des Teufels. Und die Zeit des Teufels ist für mich immer die Nacht. Und Gott schied Licht und Finsternis. Und wir sind Kinder des Lichts, wir sind nicht Kinder der Finsternis, Kinder der Nacht. Die Nacht ist die Zeit, wo der Teufel arbeitet und ihm erlaubt ist zu wirken. Nachts wirkt der Teufel, macht Albträume und manchmal steht es, und wir lesen in der Bibel immer wieder, also wie der Wächter den Morgen erwartet, so erwarten wir den Tag und so weiter. Wir erwarten, weil nachts ist ja, die Zeit der Finsternis, da gehen alle möglichen dummen Gedanken, die durch den Kopf nachts, Albträume, Horrorvisionen. Nachts kommen alle möglichen blöden Gedanken zu dir. Und nachts arbeiten Diebe und Verbrecher mit Vorliebe. Natürlich tags auch. Aber die arbeiten mit Vorliebe nachts. Alles Zerstörerische passiert nachts. Nachts ist die Zeit, wo dich niemand besucht, wo dich niemand anruft normalerweise, wo niemand nach dir fragt. Nachts ist die Zeit, wo du einsam bist. Das ist die Zeit, wo der Feind dich angreift. Der Feind greift dich immer dann an, wenn du einsam bist, wenn du niemanden hast, wenn dich niemand versteht. Nachts ist die Zeit, wo du allein mit dich beschäftigt bist, wälzt dich von einer Seite auf die andere, wo du hilflos bist und wo du jemanden gerade bräuchtest. Aber selbst wenn du auf der Intensivstation bist, da ist auch die Krankenschwester damit noch beschäftigt und löst Kreuzworträtsel. Und dann, ja, höchstens du schlägst Alarm. Nachts bist du passiv, ist dein Geist passiv, und weil du passiv bist, bist du sehr gefährdet. Wege aus der Ausweglosigkeit. Nachts ist die Zeit, wo dich Traurigkeit überfällt, wo du weinst, wo du allein bist, wo du Sorgen hast, wo du keine Ablenkung hast und wo keine gescheiten Fernsehfilme laufen und keine guten Filme laufen und so weiter, die dich unterhalten könnten. Nachts ist die Zeit, wo du alleine weinst. Und wo aussieht, als wenn Gott so weit weg wäre. Das ist nachts. Aber wir wissen ja, der Tag wird kommen, da wird keine Nacht mehr sein, wo Gott die Hütte oder den Menschen haben wird. Nacht ist auch die Zeit, wo der Herr dir begegnet. Das ist auch nachts. Der Teufel ist da, das ist seine Zeit. Aber da möchte der Herr dich von dem Bösen erlösen. Erlöse uns von dem Bösen, das ist gerade nachts. Tagsüber kannst du auf dich selber aufpassen, aber wer passt nachts auf dich? Meine Bibel sagt, der Hüter Israels, der schläft noch schlummert, der ist nachts aktiv. Gott ist nachts aktiv. Nachts kommt Jesus den Jüngern auf dem See entgegen, die denken, das ist ein Gespenst. Nachts, um die vierte Wache, wo gerade der Morgen anbricht, wo es am dunkelsten ist, da kommt der Herr ihnen entgegen. Alle biblischen Befreiungen, Passa, passierte auch um nachts, um Mitternacht. Er hat gesagt, steht, seid gerüstet, seid fertig, alles gepackt, startklar. Nachts ist, wo du mit Gott ringst. Denk an Jakob dort im Nil. Er ringt, oh Gott, der Esau kommt mir entgegen. Der Esau wird mich abschlachten. Der Esau, du siehst diese Gefahr. Nachts siehst du die Gefahren schon auf dich zukommen. Nachts bringt Gott die Wende. Ich denke auch in jener Nacht vor 21 Jahren, wo Jakob floh. Nachts sieht er den Traum, diese Himmelsleiter, wo Gott ihm zeigt, du bist gar nicht so hoffnungslos, du bist nicht verloren. Oder Paulus erzählt bei seiner Überfahrt, Apostelgeschichte 28, oh, es war dunkel, wir sahen kein Licht. Tagelang ist keine Sonne aufgegangen, wir sahen kein Licht, wir verzagten am Leben. Und heute Nacht war der Herr bei mir, sagt er. Heute Nacht. Und er sagt, Paulus, gib dich nicht auf. Nachts ist auch die Zeit, wo du dich am liebsten aufgeben würdest, alles hinschmeißen würdest. Aber nachts arbeiten auch Engel für dich. Heute Nacht hat der Herr zu dir, zum Paulus gesagt, das Schiff wird pleite gehen, wird auflaufen, aber die Mannschaft wird gerettet werden, und zwar alle, die mit dir mitfahren. Gott gibt nachts sogar die größten und stärksten Botschaften ein, die einen aufrichten und weiterbringen, aber nachts sind auch die Angriffe sehr massiv. Gott verlässt dich auch nachts nicht, brauchst keine Angst haben, denn Gott kennt keine Nacht. Für Gott gibt es keine Nacht. Und Gott fängt sogar nachts für dich an zu arbeiten. Heute Nacht stand der Engel des Herrn beim Paulus. Wie kommt man aus der Sackgasse heraus, aus diesem Engpass? Indem du sagst, Stopp, Schluss. Den ganzen Horrorvisionen, den ganzen negativen Gedanken, du drehst dich von einer Seite auf die andere Seite, indem du sagst, Schluss damit, ich denke nicht weiter. Hier sollen sich legen deine starken Wellen, deine Angriffe, deine Attacken. Und dann kündigst du dem Teufel. Weißt du, wie der Teufel versteht uns nachts zu beschäftigen mit allen möglichen blöden Gedanken, welcher Art auch immer. Nicht nur sexuelle Gedanken, auch Gedanken des Hasses, des Neides, der Selbstverachtung, der Selbstablehnung, alle möglichen negativen Gedanken. Nachts, ja, aber nachts kannst du auch die Richtung ändern und sagen, Schluss damit. Ich werde nicht vergessen, wir haben drüben in der Kirche renoviert und ich natürlich zu meiner Großzügigkeit, wie ich da war. Ich sage, heute Abend nehmen wir das Opfer. Wir hatten Besuch von Moskau, ein Bruder, der singt schön mit der Gitarre und mein Herz war so weich und so berührt und denkt, das Opfer gebe ich dem Missionar mit nach Russland, das kann er mitnehmen. Und wir waren mitten in der Renovierung und ja, ich gebe das Opfer mit und dann sagt mir der Sekretär, wir haben 700 Euro. Ich habe gesagt, gut, wir geben die 700 Euro. Ich habe es gesagt, das, was ins Opfer reingeht, das geht nach Russland mit. Und wir unterstützen. Jetzt sitze ich doch zu Hause und liege zu Hause im Bett, wenn es mich von einer Seite auf die andere. Die 700 Euro hätten wir gut gebraucht. Wenn 70 gewesen wären, wäre es nicht so schlimm, aber 700 gleich. Ich wälze mich von einer Seite auf die andere, kann ich schlafen. Ist das verantwortlich? Wir sind im Bauen und wir schicken Geld nach Russland. Und so ging es hin und her. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Ich schwitze, meine Decke war fast alles verwurstelt. Und dann sage ich, Schluss damit. Wir haben es gegeben und jetzt ist alles vollkommen egal. Das Geld ist weg. Ich laufe nicht dem Geld nach. Und als ich mich verabschiedet habe und gekündigt habe und gesagt, Schluss damit, dann bin ich eingeschlafen und habe sehr friedlich geschlafen. Du musst deinen Problemen Schluss sagen. Amen. Aus. Vorbei. Du hast nichts mehr zu suchen. Und dann bin ich geschlafen, habe gesagt, ich habe es dem Herrn gegeben jetzt. Ich habe dann gesagt, Heiland, und wenn ich Fehler gemacht habe, vergib mir. Wenn es nicht recht war, verzeih mir. Einfach abgerechnet mit Gott und klar Tisch gemacht. Und dann schlief ich. 2-3 Tage später bin so verblüfft, gehe zum Konto, hole meine Kontoauszüge. Da sind 7.000 Euro überwiesen worden. Verstehst du, ich schicke 700 nach Moskau. Gott zeigt mir, löse dich von deinem Geld, löse dich von deinen Problemen, löse dich von deiner Verzagtheit und löse dich von deiner Unsicherheit und von deinen Ängsten und deinen Fragen und von deinen Problemen. Ich werde schon für dich sorgen. Das hat er natürlich nicht zu mir gesagt. Aber ich musste lernen, dem Herrn die Sache anheimstellen, die Sache Gott übergeben. Und dann hat Gott auf andere Weise die Sache beantwortet und gelöst. Besser als ich gedacht habe. Mein Herz hat gejubelt, ich war froh. Ich hätte lieber 1.000 mitgegeben, dann hätte ich 10.000 Euro gekriegt. Oder noch viel mehr. Aber du siehst, wir sind so kleinkariert manchmal. Schon allein dieses bisschen macht uns so zu schaffen. Dieses bisschen macht uns zu schaffen. Wege aus der Ausweglosigkeit. Wir sollten also einfach großzügig sein. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Bruder Hiob. Aber das ist so schwer zu sagen und zu lernen. Gott verlässt uns nicht. Und gerade nachts, also ich persönlich, habe schon so manche Schlacht nachts ausgekämpft. Weißt du, Satan schlägt mit Fäusten. Satan greift an. Das kannst du nicht, das geht nicht in Ordnung. Und das ist verantwortungslos. Und welche Gedanken da immer durch den Kopf schießen. Nachts, das ist die Zeit, wo Gott wirkt und wo der Satan auch aktiv ist. Und zwar beide. Die arbeiten, die ringen um deine Seele. Gott will zu dir reden und vielleicht auch gerade durch so Auswegslosigkeit will Gott etwas zeigen, will zeigen, mein Kind, vertraue mir, ich werde alles gut machen. Das ist, was Gott sagen will. Gott führt manchmal uns in solchen Engpässen, wie er Israel da geführt hat ans Rote Meer. Da stehen sie Berge links und rechts vor ihnen, das Meer hinter ihnen, die Ägypter und kein Tunnel und keine Rakete weit und breit zu sehen und keine Brücke oder sonst nichts. Gott führt uns in Ausweglosigkeit. Lose Situation, damit wir lernen, Großes mit Gott zu erleben. Je auswegloser eine Situation ist, desto größer ist das Wunder nachher, das passiert. Wenn wir treu bleiben, wenn wir stille werden. Weißt du, durch stilles Sein werden Siege errungen. Stille werden. Das fällt den meisten Leuten, Deutschen ganz besonders, die schnattern und reden und beten und singen und jubeln und lesen die Bibel und vor und nach hinten, wälzen alles. Du sollst still sein. In dem Moment, wo du in einer Situation bist, überlass dich Gott. Überlass dich absolut Gott. Herr, ich kann nicht tiefer fallen als in deiner Hand. Ich bin gefallen jetzt. Ich bin in dieser Ausweglosigkeit. Ich kann nicht mehr weiter. Jetzt bleibe ich bei dir. Wenn ich sterben soll, sterbe ich. Wenn ich leben soll, so lebe ich. sterbe ich, so sterbe ich dem Herrn, lebe ich, so lebe ich dem Herrn. Also das, aber wir denken, ich muss noch etwas tun, vielleicht kann ich noch etwas tun. Wenn Gott dich in eine ausweglose Situation hineingeführt hat, dann hat er was dir zu sagen. So wie ich dich reingeführt habe, so kann ich dich auch wieder rausführen. Verzweifle nicht. Verliere nicht den Kopf. Der Herr testet uns, ob wir den Kopf verlieren oder ob wir ruhig sind und sagen, ja, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Ob wir auch da Kinder Gottes bleiben oder sagen wir da unserem Gott noch ab, womöglich. Wenn du merkst, das geht alles in die falsche Richtung, ist alles ausweglos, undurchsichtig, verzweifelst und keinen Überblick mehr hast, wenn du siehst, es geht alles in die falsche Richtung, dann will Gott dir etwas zeigen. Er will dir öffnen, deine Augen, dass du neue Möglichkeiten siehst, dass du vielleicht auf einem neuen Level wiederkommst. Weißt du, Gott hat nicht Gedanken des Leides mit uns. Vergiss, diesen Gott möchte ich nicht dienen. Er hat nicht Gedanken des Leides und diesen Gott verkündige ich auch hier nicht. Und das ist nicht mein Gott und nicht unser Gott, unser Vater. Unser Gott ist ein liebender Vater, der züchtigt natürlich. Der sagt uns schon die Meinung. Und er sagt, wo es lang geht und sagt, so nicht, mein Freund. Aber er hat nicht Gedanken des Leides. Der möchte dich nicht ruinieren und fix und fertig machen. Nein, er will das Beste, das Optimalste für dein Leben. Und denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Aber du musst ihm vertrauen, natürlich. Pascal hat einmal gesagt, und dieses Wort mag ich von ihm sehr gerne, Gott gibt so viel Licht, dass wer glauben will, glauben kann. Und er lässt so viel im Dunkeln einen, dass wer nicht glauben will, auch nicht glauben muss. Also wir müssen mit Gott Schritt halten, wenn wir aus der Auswegslosigkeit hinaus möchten. Gott zwingt sich niemand auf. Du musst mir vertrauen. Nein. Du kannst mir ihm vertrauen, aber du musst nicht. Und der Herr, der David betet im Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und er führt mich nicht so, wie ich möchte. Also ich schreibe manchmal Gott vor, lieber Gott, das musst du so machen. Wir gehen geradeaus und dann zweite Straße links. Na, aber er geht ganz anders. Der sagt, nee, wir gehen rückwärts zuerst mal. Wir gehen zuerst mal runter zum Wasser. Oder zum Bach dort unten, oder wir gehen zur Witwe zuerst einmal, oder was weiß ich wo. Weißt du, wir möchten was Großes für Gott erreichen und Gott führt uns zuerst mal in den Keller. Gott zwingt sich nicht auf, aber er sagt, mein Kind, halt mit mir Schritt. Ich möchte dir so einen Weg führen, dass du keine Angst hast, dass du nicht verzagst. Wenn du was von Gott brauchst, und das ist wichtig, dann musst du ganz persönlich zu ihm kommen und auch die Führung aus der Ausweglosigkeit ist eine ganz persönliche Sache. Gott führt nicht pauschal die ganze Sippe, die ganze Gemeinde. Nein, jeder Einzelne hat individuelle Probleme. Deine Probleme sind anders als meine Probleme und als die Probleme der Gemeinde. Jeder hat so seine eigenen Probleme und Gott führt jeden individuell. Ich kann dir nicht vorschreiben, du musst den Weg gehen. Und du kannst mir auch nicht vorschreiben. Wir müssen uns von Gott führen lassen. Natürlich kann ich sagen, dass ich verstehe nicht, wie du da geführt wirst, aber bitte, ich kenne die ganzen Hintergründe von deinem Leben gar nicht. Ich weiß gar nicht, was Gott noch so vorhat, was er noch zwischendurch erledigen muss. Denn wir sind nicht auf dem Schlag gleich sofort perfekt und vollkommen. Gott hat, als er die Welt schuf, 7 Tage dazu gebraucht und ist bis heute noch nicht fertig. Und erst die Vollendung, wenn Jesus kommt, da wird die ganze Schöpfung erst fertig werden. Also, er zwingt sich nicht auf. Er arbeitet langsam, gemütlich. Gottes Mühlen malen langsam, aber trefflich fein. Wenn du eine Not hast, wenn du ein Problem hast, keinen Ausweg siehst und so weiter, nicht mehr weiter weißt, dann bist du gefordert zu beten. Das ist nur mit Gott zu reden. Herr, ich verstehe dich nicht. Du solltest Jude werden. Juden haben ein Problem. Die schachern mit Gott. Weißt du, was Schachern ist? Herr, wenn 50 Gerechte in Sodom sind, du wirst die Stadt nicht verderben. Ja, mit 50 Gerechten werde ich die Stadt nicht verderben. Und dann wagt sich Abraham mit Gott zu schachern. Ich mag das Wort schachern. Weißt du, mit Gott kannst du reden. Und das ist Beten, was du mit Gott sprichst. Herr, wenn du mich erlöst, wenn du mich aus Stalingrad rausführst, wenn du mich aus der Sackgasse rausführst, wenn du es dann, Ja, mach mit Gott einen Vertrag. Und löse natürlich deinen Vertrag auch ein, bitte. Mach mit Gott einen Vertrag. Herr, wenn ich von dieser Seuche noch einmal loskomme, oder von diesem Problem noch loskomme, wenn ich das Problem gut gelöst habe, dann schach einmal mit Gott. Ja, wegen 40 werde ich die Stadt nicht verderben. Naja gut, dann sind es vielleicht nur noch 30. Und du siehst, wie das Countdown geht. Da kommt bis auf 10 und dann sagt Gott, du weißt alles. Kein Problem. Weißt du, wir müssen auch den Moment erreichen in unserem Leben, wo wir uns absolut Gott überlassen. Mach, wie du das willst. Und wenn es nur 5 sind, erlöse die 5. Wenn du nur welche findest. Also Gott reagiert bei dir nur dann, wenn du betest, wenn du mit Gott redest, wenn du mit Gott schacherst. Er hört auf deine Stimme, nicht auf die Stimme der anderen. Weißt du, es gibt so viele schlaue Leute, die sagen, bitte beten Sie für mich und machen die ganze Welt mobil, aber selber beten sie nicht. Bete du. Deine Stimme wiegt bei Gott so viel wie die Stimme der ganzen Welt. Ein Einzelner ist bei Gott so wichtig wie die ganze Welt. Viele Menschen haben das noch nicht begriffen. Sie denken, wir müssen alle beten, die ganze Gemeinde mobil machen. Nein, bete du mal selbst. Rede du mal selbst mit Gott. Gott will gebeten werden und er hört dein Gebet. Als der Elende rief, hat er ihn errettet. Rufe mich an in der Not. Das ist diese Sackgasse, wo du steckst, dieser Engpass, diese Ausweglosigkeit. Rufe mich an in der Not. Die meisten Leute rufen Gott nicht an. Da gehen sie zum Doktor, da gehen sie zum Professor, dann gehen sie zum Rechtsanwalt, dann gehen sie zum Pastor, die gehen überall hin, aber sie rufen nicht den Herrn an. Und weißt du, was rufen ist? Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Bei den meisten brennt es gar nicht zu Hause richtig. Wenn bei dir mal richtig brennen würde, da würdest du schon einen Krach machen, würdest Hilfe rufen. Aber nein, bitte könnten Sie mir helfen, könnten Sie mich da rausholen. Weißt du, rufen ist schreien. Aus dem Herzen rufen, alle Register ziehen. Hast du schon in deinem Gebet alle Register gezogen? So wie jener Jakob. Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich dann. Ich gehe nicht vom Fleck weg. Lieber sterbe ich, als ich dann so weitermache wie bisher. Ich will eine Lösung haben. Und ich sag dir, Gott wird es tun. Wenn du dann vor Gott eine ganze Nacht auf den Knien gelegen bist, die meisten Leute wissen gar nicht, was es ist. Die haben verlernt zu beten. Die schicken höchstens ein Priester in der Messe lesen, aber du solltest selber zum Altar gehen. Du solltest selbst ins Heiligtum gehen und selbst mit Gott sprechen. Und dann wirst du sehen, was dabei passiert. Rufe mich an in der Not, Wege aus der Ausweglosigkeit. Bete mal eine Nacht vor Gott. Und ich kenne Leute, auch hier in unserer Gemeinde, ich komme abends in der Kirche, weiß nicht, was ich wollte, denke, da ist doch jemand. Und tatsächlich, da war jemand, da sehe ich, wie eine Frau vorne liegt auf dem Angesicht und nass und verheult. Und die ist nicht nur jetzt erst mal, dass sie jetzt heute Abend da war oder den Abend da war, die war schon wahrscheinlich den ganzen Tag da und war auch den ganzen Tag. Und die war arbeitslos, hat alles probiert, x Bewerbungen geschrieben, nichts hat funktioniert. Und war am Ende, niemand konnte ihr wirklich mehr helfen. Und sie hat gesagt, Herr, ich brauche Arbeit. Und das war vor 10 Jahren, 11 Jahren vielleicht. Ich brauche Arbeit. Und sie hat eine Arbeit bekommen, die arbeitet heute noch. Und ist glücklich und zufrieden und wird bald in die Rente gehen. Und weißt du, in dem Alter nimmt niemand mehr. Weißt du, wenn du mit Gott gesprochen hast, dann kannst du selbst fast 90 Jahre alt sein und Gott nimmt dich. Oder nimmt dich. Weißt du, bei Gott ist das kein Problem. Gott ist der Himmel und Erde bewegen kann, Menschenherzen bewegen kann. Und dann, nur sie wollen wir haben, war nachher das Ergebnis. Aber zuerst mal eine ganze Nacht und länger vor dem Herrn liegen. Die meisten Leute wissen nicht, was das ist, wie man das macht. So durchbeten. Christen sollten wieder lernen, durchbeten. So lange beten, bis ich die Lösung und die Antwort bekommen habe. Bis die Heilung da ist, bis der Sieg da ist, der Durchbruch da ist. Wenn du etwas von Gott brauchst, dann wartet Gott auf dich, dass du kommst und ihn bittest. Und Gott tut nur etwas, wenn wir ihn bitten. Ungebeten wird er nie etwas machen. Er weiß, was du brauchst, er kann dir helfen, er hat die Möglichkeiten, aber er will gebeten werden. Natürlich so, ja, das ist Gott, er will gebeten werden. Und du musst ganz allein kommen. Und wenn du mit Gott reden willst, schließ die Tür zu, steht in meiner Bibel, so hat Jesus uns beten gelehrt. Jesus hat allein gebeten. Er hat nicht die Apostel mitgenommen. Auf die kann er sowieso, hätte sich sowieso nicht verlassen können. Die wären eingeschlafen dabei inzwischen. Jesus ging allein, egal wo er war. Er hat immer allein gebetet. Im Garten Gethsemane allein mit Gott gerungen, um herauszufinden, was ist der Wille Gottes für mein Leben. Er hat den Apostel, die drei und dann noch die paar anderen immer weiter weg liegen lassen. Komm, schlaft, Brüder. Ihr könnt mir sowieso nicht helfen. Und wenn du ganz ehrlich bist, Menschen können dir nicht helfen, selbst wenn sie möchten. Sie können den Weg, den du gehen sollst, nicht mit dir gehen. Diesen Ausweg können sie nicht schaffen für dich. Das musst du selber unter die Füße nehmen, den Weg. Und selbst musst du den Weg zu Gott finden. Und erst wenn du deinen Weg zu Gott gefunden hast, kannst du auch den Ausgang finden. Und dann sollst du in die Kammer gehen, die Tür zuschließen und dann mit Gott allein sprechen. Weg aus der Ausweglosigkeit, aus der Verzweiflung, Bedrückung oder was, wie man das auch immer nennen möchte. Wie kommt man da heraus? Im Psalm heißt es einmal, oder David, der war ein Spezialist, der hat ja Haufen Probleme gehabt, wie wir alle sowieso. Weißt du, ich mag den David, ein lieber Mensch, aber Haufen Probleme. Von Kindheit an nicht gewollt. Das achte Kind, verstehst du, wer mag schon das achte Kind? Heute wär er gar nicht mehr geboren, das achte Kind. Man will höchstens drei Kinder haben. Da wären wir gar nicht bis zum David gekommen. Aber so ein Mensch war David. Und der hat Probleme in seinem Haus, in seiner Familie, wo auch immer. Was macht er? Er schüttet sein Herz vor dem Herrn aus. Und die Bibel sagt, oder er schreibt dann seine Psalmen, seine Gedichte, schütte dein Herz vor dem Herrn aus. Wie schütte ich mein Herz vor dem Herrn aus? Wie entleere ich mein Herz? Wie sage ich dem Herrn, was in meinem Herzen vor sich geht? Diese geheimen Gedanken, diese dunklen Gedanken, diese verzweifelten, verzagten Gedanken. Wie entrümpel ich mein Herz, das auf mich nicht schlafen lässt, was mich belastet und bedrückt. Und ich möchte dir einen Weg zeigen, dir helfen vielleicht. Vielleicht willst du diesen Weg nicht gehen, aber da bleibt wahrscheinlich nichts anderes übrig. Aber es gibt einen Weg. Wie schütte ich mein Herz aus? Und David hat ein Problem gehabt und das hat er vorgemacht, wie man das macht. Er weinte vor dem Herrn. Meine Frage ist, wann hast du zum letzten Mal vor Gott geweint? Über dein Problem, über deine Situation. Er weinte vor dem Herrn. Natürlich, ein Mann weint nicht, ein deutscher Mann schon gar nicht und so weiter. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, uns ist manchmal zum Heulen. Uns ist manchmal zum Heulen. Und du darfst und kannst vor Gott weinen. Und weißt du, was beim Dann will ich so von meiner Frau und unserer Familie angucken. Wenn die Kinder geweint haben, da waren wir gleich zur Stelle und haben wir gleich geholfen. Und wenn die still waren, haben wir gedacht, gut, die wollen nichts, denen geht's alles, die sind zufrieden, die haben alles, was sie brauchen. Und Gott denkt manchmal auch über seine Kinder, ja, die sind satt, bedürfen nichts und so weiter, haben ja alles, was sie brauchen, können ja selber helfen und wissen, wo es im Kühlschrank das und das liegt, können sich selbst bedienen. Aber wenn sie weinen, ist der Vater da. Mir ist hier passiert mal, In Karstadt bin ich im Kaufladen und da ist plötzlich Theater. Da ist so ein Junge, der hat Versteck gespielt unter den Klamotten und plötzlich seine Mutter nicht mehr gefunden. Und schreit und schreit. Dann kommen die Verkäufer und wollen ihm helfen. Kind, was fehlt? Wo ist deine Mama? Wie heißt du? Und je mehr man ihn gefragt hat, desto mehr hat er geschrien, der Bengel. Und gebrüllt, der ganze Laden ist fast auseinandergeplatzt. So ein Geschrei hat er gemacht. Ja, und dann wurde ausgerufen, hier ist ein Kind vermisst, welche Mutter vermisst das Kind? Und da war die Mutter, und sobald das Kind die Mutter sah, war das ganze Geschrei zu Ende. Weißt du, du brauchst die Mutter, den Vater, den lieben Gott. Und dann ist das Geschrei deines Lebens zu Ende. Und geplärrt, und die Tränen waren weg, der hat sich nur noch so geputzt, und dann war er fertig. Die Mutter war da. Und vielleicht weißt du, wir sind nicht in der Not, deshalb schreien wir auch nicht. In der Bibel haben wir von einer Frau, Frauen weinen wahrscheinlich mehr wie Männer, aber in der Bibel, da ist die Hanna, so ähnlich wie die Frau, von der ich jetzt erzählt habe, hier, die die ganze Nacht durchgeweint hat, und die liegt da im Tempel auf ihr Angesicht und weint vor Gott. Und dann kommt der Priester Eli vorbei und sagt, ja Weib, was ist mit dir los? Bist du besoffen? Bist du krank? Stimmt bei dir was nicht? Nein, deine Magd ist nicht betrunken. Sie weinte über ihre Not. Da war Eifersucht und Spannung und man hat ihr zugesetzt, du bist keine richtige Frau, du kriegst keine Kinder und du lebst nicht weiter fort. Was weiß sie, was man ihr alles zugesetzt hat? Moralisch, gefühlsmäßig. Und sie hat geweint. Und immer wenn du weinst, erscheinen Engel. Und selbst dieser sture Priester Eli, ja Frau, gut, dann gehe hin in Frieden, der Herr möge dich segnen. Aber das hat ihr gereicht. Der Engel des Herrn ist dann erschienen und hat ihr Verheißung gegeben, du wirst einen Knaben kriegen und dieser wird ein Diener Gottes sein, ein Prophet Gottes, diese Samuel, Mutter vom Samuel. Du darfst weinen. Weinen gehört zum Menschsein. Mit Weinen fangen wir an, das Leben, der erste Schrei. Wer nicht mehr weint, der verdrängt das alles nur. Wege aus der Ausweglosigkeit. Wer nicht mehr weint, du darfst. Du darfst weinen über deine gescheiterten Träume, über deine Enttäuschung, über dich selbst, vielleicht auch über die anderen, über die Schicksalsschläge oder was es auch immer ist. Und dass es nicht so geht, wie du gerne hättest, dass es geht. Weinen gehört zum Leben. Und wenn ich so Beerdigungen mache, ich versuche auch nach dem Trauerfall Trauerarbeit zu tun. Und wie wichtig, ich sage, weinen Sie so richtig aus. Sie haben einen Menschen verloren. Wer nicht mehr weint, der stumpft ab, der verbittert. Der hadert mit seinem Schicksal. Warum? Was? Ich habe was falsch gemacht. Und wie auch immer, ich ermutige die Leute nach der Trauer, nach der Beerdigung zu weinen. Weint euch richtig aus. Das gehört dazu. Tränen haben etwas Befreiendes in sich. Die reinigen die Seele. Und du darfst auch im Stillen weinen, in deinem Herzen. Aber du darfst es. Warum sage ich das? Weißt du, wenn du nicht mehr weinst, Depressionen kommen. Und das ist die nächste Folge. Wenn du nicht mehr weinst und deine Seele keinen Raum gibst, deine Seele sich nicht mehr entfalten kann, du kommst aus dem Dilemma nicht raus, dann wirst du für dich verkapseln. Aber du darfst weinen. Wenn du glaubst, deinen Weg verloren zu haben, so wie dieser Junge, schrei aus voller Kehle und Mama, 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 Mama. Das ging also. Schrei, rufe zum Herrn. Du bist kein Roboter, der cool bleiben muss. Babys dürfen und müssen weinen, wenn sie gesund sein sollen und sich gesund entwickeln dürfen. Wenn sie weinen, werden sie auf den Arm genommen. Kind, was fehlt dir? Da werden ihre Bedürfnisse gestillt. Und das ist Ausweg. Und dann kriegen sie den Nuki womöglich noch. Und ist alles wieder gut. Ein paar nette Worte. Gott sammelt die Tränen der Witwen und Waisen, steht in meiner Bibel. Deshalb sagt er, liebe Pharisäer, liebe Schriftgelehrten, liebe Priester, braucht nicht beten, denn die Tränen der Witwen und Waisen haben mich vor euer Gebeten erreicht. Also Tränen und gehen schneller zum Himmel wie Gebete. Gebete mit Tränen erreichen den Thron Gottes viel schneller. Sogar unser Herr Jesus weinte. Und das war doch auch ein Mann. Und das war Gott sogar noch in Person. Und er weinte über Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich dich versammeln und du hast nicht gewollt. Gott weist uns den Weg aus der Ausweglosigkeit. Er zeigt uns die Ausgänge, wenn wir anfangen, ihn ehrlich und aufrichtig zu suchen. Sucht mich, so werdet ihr leben. Er zeigt uns die Ausgänge und wir müssen natürlich selbst gehen. Gehen müssen wir natürlich den Weg selbst. Aber du darfst dich von Gott inspirieren lassen, motivieren lassen, dich berühren lassen, dich trösten lassen, dich stärken lassen. Er zeigt dir die Wege der Heilung. Gehen musst du natürlich selbst. Auch jetzt in den nächsten Tagen, wenn Billy kommt und da geht es um Heilung. Du kannst 100-mal Billy hören und du kannst 1000-mal mit dir beten lassen. Es wird nicht passieren. Den Weg musst du selber gehen. Du musst selbst dich Gott hingeben. Du musst die Heilung nicht nur über jemand anders, der dir die Hände auflegt, nehmen. Du sollst im Glauben die Heilung nehmen. Von Jesus die Heilung nehmen. Jesus berühren im Glauben. Das ist so wichtig. Gott kann nicht für dich zum Arzt gehen. Das musst du machen. Er kann nicht für dich Gymnastik machen oder Medikamente einnehmen. Das musst du machen. Also Gott gibt das alles, was du brauchst, aber tun musst du selber. Also Wege, die aus der Ausweglosigkeit einen herausführen. Du musst aufstehen. Jesus sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Aber die meisten sind zu faul dazu. Die meisten denken, dann muss ein Krankenwagen kommen und dann müssen Rotkreuzhelfer kommen und dann müssen Sanitäter kommen, die müssen mich tragen. Aber Jesus sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Viele Leute bewegen ihren Hintern nicht. Die bleiben sitzen und liegen, wo sie sind. Und der liebe Gott wird das schon machen. Jesus wird machen. Jesus hat überhaupt nichts gemacht. Und ich möchte es klar und deutlich gesagt haben. Jesus macht überhaupt nichts. Er sagt dir, er gibt dir den Befehl, die Motivation, die Inspiration. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und jetzt, ob du glaubst oder nicht, tu es. Und wenn du tust, wird es funktionieren. Tust es nicht, kannst weiter liegen bleiben. Gott kann nicht für dich gehen. Gott kann für dich nicht positiv denken. Gott kann sich nicht für dich entspannen und sagen, oh, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Das ist so wichtig, wenn du gesund werden möchtest, du musst dich entspannen. Du musst Arbeit Arbeit sein lassen. Du musst abschalten. Und wenn du das nicht machst, wirst du dich ruinieren, ausbrennen. Weißt du, er kann dir nur behilflich sein in der Sache, aber tun bist du gefordert. Der Ausweg. Ihr sollt stille sein, ich will für euch streiten. Ihr müsst nachher mir nachfolgen nur, dieser Wolkensäule. Er kann dich nur begleiten bis zum Ausgang. Und so war auch die Geschichte beim Petrus. Petrus, zieh deine Schuhe an, gürte deine Lenden, komm und folge mir nach. Erste Tür auf, zweite Tür auf, dritte Tür auf. Er führt dich zum Ausgang. Und dann, als er am Ausgang war, war der Engel weg. Engel gehen nicht mit dir bis zum Schluss. Du musst nachher selber den Weg fortsetzen. Die natürlich, was du nicht kannst, das macht Gott. Aber dann, das, was du tun kannst, da bist du gefordert, ob du es glaubst oder nicht. In deiner Ausweglosigkeit brauchst du eine Begegnung mit jemand, der stärker, der größer, der mächtig ist, der den Ausgang kennt und weiß, wo der Ausgang ist, der selbst die Tür ist womöglich. Aber dann, wenn er dann dich durch die Tür geführt hat, bist du gefordert. Wege zur Ausweglosigkeit oder aus der Ausweglosigkeit, du brauchst eine Begegnung Gottes. Wenn du Gott auf deinem Weg triffst und ihm begegnest, ich bin sicher, du kommst raus. Dann hast du einen starken Partner getroffen. Der kann alles. Er wird dich verändern. Er wird dich begleiten. Er wird dir helfen. Durch Gott hat deine Ausweglosigkeit ein Ende. Durch Gott. Aber du musst ihm begegnen. Persönlich begegnen. Du musst deine Antwort hören. Du brauchst ein Wort des Herrn. Sprich ein Wort und mein Knecht wird gesund. Du brauchst also ein Wort Gottes, das dir Leben einflößt. Denn der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Du brauchst ein Rema, ein inspiriertes Wort Gottes. Sonst funktioniert nichts. Gott zeigt dir, wie es weitergeht nachher. Petrus, jetzt geht und verkündigt die Worte des Lebens. Das war das erste Mal, wo der Engel sagte, geht im Tempel und lehrt, lasst euch nicht unterkriegen, macht weiter da, wo ihr aufgehört habt, wo man euch weggeholt hat. Lasst euch nicht unterbrechen. Und eigentlich ist, was Gott dir sagen möchte, und da, wo du bist in eine Sackgasse geraten, der Teufel will dich unterbrechen. Ist ein Spezialist für Unterbrechungen. Du sollst jetzt nicht mehr arbeiten. Du kannst nicht mehr arbeiten. Bist du schwach. Du sollst anfangen, genau das zu tun, was du bisher getan hast, als du gesund warst, als du stark warst, als du in guter Form warst. Mach genau das weiter, auch in aller Schwachheit. Mit Gottes Hilfe. Ich lass mich nicht unterkriegen. Der Teufel möchte dich lähmen, dass du erledigt bist. Aber Gott zeigt dir, auch der Lahme soll aufstehen und der Lahme soll springen und der Lahme soll taten und auf Gott zugehen. Auch wenn der Weg hart ist und es schwer, und dir das alles so schwer erscheint und das alles gar keinen Sinn macht. Aber es ist eine Herausforderung. Du kommst nur raus, wenn du dich von Gott herausfordern lässt. Der Glaube an Gott zeigt dir immer einen gangbaren Weg. Gott macht dir Lösungsvorschläge. Nimm dir den Zweifel, vertraue mir. Schau auf das Ziel, schau nicht nach links und schau nicht nach rechts. Konzentriere dich auf das Wesentliche. Verliere nicht dich in Nebensächlichkeiten. Das ist nämlich das Problem vieler Christen. Die verlieren sich da in Nebensächlichkeiten, bei ihr Steckenpferd. Da reiten sie ihr Steckenpferd und pflegen ihr Steckenpferd. Du hast die Offenbarung. Und die Offenbarung ist es, dass die ganzen negativen Gedanken bei dir verscheucht. Die Offenbarung ist es, dass dich rausführt aus der Weglosigkeit. Plötzlich siehst du den Weg. Aha, dort hinten geht es weiter. Ich sehe nicht das Tal dazwischen, ich sehe nicht die Umwege dazwischen, aber ich sehe, der Weg geht dort hinten auf der anderen Seite weiter. Gott befreie dich von deinen Ängsten, von deiner Mutlosigkeit und er sagt, komm, mach weiter, Bruder. Und wir sind also gefordert, durch die Gnade Gottes weiterzumachen. da wo der Teufel wollte, dass du unterbrichst, dass du kündigst. Und wir sind schnell beim Kündigen, egal ob die Wohnung oder Beruf oder die Ehe, egal was, was, ganz schnell aufgeben, da sind wir Spezialisten beim Aufgeben. Der Gerechte flieht nicht. Der glaubt, der bleibt bei der Sache und hält durch. Der Heilige Geist will uns helfen bei der Gestaltung unseres Lebens. Er ist ja der Tröster, der Beistand. Er geht mit uns durch die ganzen Täler, wo wir durch müssen, durch die ganzen Engpässe. Der Heilige Geist sagt, ich bin bei dir ewiglich, fürchte dich nicht. Und du sagst, ja, ich fühle nichts, ich habe keine Gänsehaut, mir stehen die Haare nicht wie Nägel zu Berge. Das muss ja alles gar nicht sein. Und wenn du selbst nichts fühlst von Gottes Macht, und lass uns aufhören, Gefühlsduselei zu betreiben, nur nach Gefühl gehen, was ich fühle, das glaube ich. Nein, ich habe das Wort, und das Wort ist meines Fußes Leuchte, das leuchtet mir den nächsten Schritt aus. Ich muss nichts fühlen. Also ich habe so viele Glaubensschritte gemacht, ohne Gefühl, brauche kein Gefühl. Nachher fühle ich, das war gut. Das war wunderbar. Aber am Anfang habe ich nur Angst. Nur, da zittere ich, da weine ich womöglich vor Freude. Oder zweifle, was auch immer ist. Und was du brauchst, und wenn Gott dich rausführen will, du musst Geduld haben. Wenn die erste Tür aufgeht, ist noch lange nicht gesagt, dass die nächste auch noch aufgeht. Du musst warten, bis du zur nächsten Tür gehst. Also da waren vier Türen, das ist also wirklich ein klassisches Bild. Du musst nicht gleich sagen, danke, Halleluja, Gott hat mich rausgeführt. Wenn eine Tür aufgegangen ist, alle vier Türen müssen aufgehen. Und erst wenn du draußen bist und weitergeht, dann kannst du sagen, jetzt will ich ein Zeugnis geben in der Gemeinde. Aber viele Leute geben Zeugnis schon bei der ersten Tür. Da ist noch gar nichts passiert. Du bist noch nicht in der Freiheit. Du kannst jederzeit zurückgeholt werden. Da kann der nächste Wächter noch aufwachen. Wir sollen alle vier Türen, alle vier Phasen des Lebens durchlaufen. Und dann erst, wo bin ich denn? Dann nachher dich überlegen, wie geht's jetzt weiter? Und dann Zeugnis geben. Weißt du, viele geben viel zu früh Zeugnis. Und das ist eine Masche, wie der Teufel die Leute reinlegt. Das reicht schon. Ja, also bin schon eine Tür durch. Was der Herr schon alles groß an mir getan. Mein Brief wurde gelesen, ich habe schon Antwort bekommen. Du bist noch lang nicht eingestellt. Du hast noch keinen Pfennig verdient. Oder Cent. Weißt du, wir müssen zuerst mal die Sache in der Hand haben. Und nicht gleich bei der ersten Tür da, oh Halleluja, Gott hat so großes Wunder getan. Weißt du, Gott will die Arbeit vollenden. Und wir werden erst Lob und Dank sagen, wenn wir am Ziel sind, in der Vollendung. Da werden wir Harfen spielen und dann legen wir uns voll ins Zeug rein. Aber jetzt müssen wir noch kämpfen, noch arbeiten, Hausaufgaben machen. So. Wir müssen Durchhaltevermögen entwickeln, damit wir aus der Ausweglosigkeit rauskommen. Erst draußen, und dann schaust du dich um, ist noch jemand da, wacht noch jemand hier im Gefängnis. Erst wenn du hinter der Gefängnistür bist und draußen in Freiheit bist, im Dunkeln, dann sagst du, danke Jesus, das hat jetzt geklappt. Das hat jetzt funktioniert mit der Hilfe Gottes. Solange du noch auf dem Weg bist, kannst du dich nicht da verzetteln und dich mit großen Gedanken da beschäftigen. So. Weg aus der Ausweglosigkeit. Du solltest eines wissen, solange Gott noch auf dem Thron sitzt, hast du eine Chance. Solange Gott noch im Regiment ist, und er wird jedes Problem knacken, auch wenn es noch so schwer ist, noch so unmöglich, noch so schwierig. Du solltest nur eines wissen, mein Gott hat alles in der Hand. Und er hat das letzte Wort. Er hat das letzte Wort. Und das ist die größte Offenbarung, die du je bekommen kannst, die du aus diesem Gottesdienst hier heute nach Hause nehmen kannst. Gott hat das letzte Wort. Das letzte Wort in deiner Situation. Nicht der Arzt. Nicht die Bank. Und nicht das Gericht. Und nicht der Vermieter. Und nicht, was weiß ich wer. Gott hat das letzte Wort. Auch nicht der Tod. Gott hat das letzte Wort. Ich bin der Erste und der Letzte, heißt es in meiner Bibel. Und der Tod und das alles andere, die Krankheit, ist alles nur das Vorletzte. Gott ist der Letzte. Kannst du Mühle spielen? Weißt du, und das beim Mühle spielen ist immer so ein Trick, wer den letzten Stein legt, der hat nachher gewonnen, der braucht gar nicht mehr weiter spielen. Der kann dann eine Zwickmühle schaffen. Gott ist der, der den letzten Stein legt. So, die Offenbarung, die kommt von außen, von Gott, und du musst wissen, er ist der, der das letzte Wort in meinem Leben hat. Er sagt es so, du treuer Knecht. Die Offenbarung ist es, was dich auf einen neuen Level hebt, dir neue Inhalte gibt, dich neu motiviert. Das ist die Offenbarung, die brauchst du. Mein Gott hat alles unter Kontrolle. Lass uns das zusammen sagen. Mein Gott hat alles unter der Kontrolle. Gott kontrolliert alles. Gott kontrolliert die Mächtigen. Gott kontrolliert die Kriege. Gott kontrolliert alles, was auf dieser Welt passiert, auch die Kriege. Kontrolliert alles. Wenn du nicht mehr weiter weißt, mach so wie Petrus. Weißt du, Petrus war, der hat auch eine ganz dunkle Stunde gehabt und hat gedacht, jetzt ist alles verloren. Alles für die Katz. Alles vergeblich. Als er seinen Herrn verleugnet hat und der Herr Jesus ihn anguckt, da beim Verhör, plötzlich weint Petrus bitterlich. Du siehst auch so dieser starke Petrus. Herr, wenn dich alle verlassen, ich verlasse dich nicht. Der hat noch ein Schwert in der Tasche. Und du siehst, und er weinte bitterlich. Petrus hat sich nicht seiner Tränen geschämt. Und er wusste, mein Jesus gibt mich nicht auf. Und das ist Wege aus der Ausweglosigkeit. Mein Jesus gibt mich nicht auf. Wenn er mich aufgegeben hätte, wäre ich heute nicht mehr da. Aber er hat nicht aufgegeben, Gott sei Dank. Auch wenn du dich selbst aufgibst, er gibt dich nicht auf. Auch wenn du Sünde begangen hast, gibt er dich nicht auf. Und wie viele Sünden haben wir schon begangen? Sei doch ehrlich, seitdem du Christ geworden bist, seitdem du getauft worden bist, wie viele Fehler hast du gemacht? Wie viele Dummheiten hast du angerichtet? Wie oft hast du den Herrn Jesus verleugnet und versagt? Und wie oft hat dich der Satan reingelegt und hinterher hast du gemerkt, das war der Teufel? Wie oft bist du aufgelaufen und in seinen Fallen gegangen? Und wie oft hat Satan dich mächtig geschüttelt? Und er hat für dich gebetet, er hat dich nicht aufgegeben. Und er weinte bitterlich und sagte, oh Herr, verzeih mir. Und dann fragte der Herr, hast du mich lieb? Jesus hat Petrus nicht aufgegeben, auch wenn Petrus Jesus aufgegeben hat. Ich kenne den Mann nicht, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Aber Jesus hat ihn nicht aufgegeben. Ist das nicht schön? Gott lässt dich nicht fallen, Josua Kapitel 1, Vers 5. Niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Wege aus der Ausweglosigkeit. In Johannes 10, Vers 28, ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das sind Gottes Verheißungen. Gott geht überall mit dir mit, wo du auch hingehst, auch wenn du nicht spürst. Und meistens da, wenn du nicht spürst, ist Gott dir am allernächsten, wenn du gar nicht spürst. Er geht mit dir sogar durchs Feuer. Er geht mit dir durchs Wasser. Und selbst wenn du den größten Mist gebaut hast, geht er mit mir. Und wenn dich auch unmöglich benommen hast, dich selbst verflucht wie Petrus und die Fassung verloren hast, er geht mit dir. Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Ich will dich mit meinen Augen leiten, begleiten. Gott geht nicht auf Abstand zu dir, sei gewiss. Kann ich dir als Prediger sagen. Wenn du ihm auch nichts bringst, er verlässt dich nicht. Und wir kommen alle in dieser Phase, wenn wir älter sind und vielleicht im Rollstuhl sitzen und vielleicht im Bett liegen und vielleicht nichts mehr produzieren und nichts mehr können und noch Speichel uns aus dem Mund rausläuft und nichts mehr sagen können, Schlaganfall haben. Gott nimmt keinen Abstand von uns. Er sagt, ich habe dich je und je geliebt, auch in dieser Situation. Und ich bin bei dir. Und weißt du, Gott zeigt manchmal auch bei Christen, ja, ich gehe nicht von deiner Seite, ich werde nicht weichen, auch wenn alle von dir weichen, ich werde nicht von dir weichen. Gott ist bei dir, auch wenn du nicht mehr produktiv bist, wenn du nicht mehr taugst, zu nichts mehr, zu nur noch Schrott und alles Eisen, dich niemand haben will, auch wenn dein Leben unwert ist, du fragst dich, was ist es, wenn du im Krankenhaus bist, nur im Mund offen und vielleicht nur noch künstlich ernährt wirst. Gott ist bei dir. Und Gott sagt, ich will dich nicht verlassen. Und ich will nicht von dir weichen. Wenn er vom Feuerofen nicht raus, aus dem Feuerofen nicht rausspringt, aus der Löwengrube nicht rausspringt und so weiter, dann wie viel mehr, wenn du in solch eine missliche Situation hineingeraten bist, er nimmt keinen Abstand von dir. Und selbst wenn du in den Abgründen stürzt, er wird dich auffangen. Im letzten Moment wird er eingreifen und ich werde dich nicht fallen lassen. Sei gewiss. Du kannst nicht tiefer fallen als in der Hand Gottes. Denn Gott ist an deiner Erlösung von Anfang an beteiligt und er arbeitet daran. Du kannst gar nichts ihm vormachen. Wer geht mit dir? Und er sagt, ich bin bei dir alle Tage bis am Ende dieser Welt. Also Gott lässt sein Projekt nicht scheitern. Wege aus der Auswegslosigkeit. Und du bist Gottes Projekt. Gottes Ebenbild. Gottes Meisterstück. Gottes Handarbeit. Das bist du. Gott ist der Töpfer und er formt dich. Und also lass dich nicht minderwertig machen und dich diskriminieren. Du bist Gottes Werk. Du bist von Gott erwählt, von Ewigkeit her. Und was der Teufel da manchmal in deinem Leben angestellt hat, vergiss es. Gott wird an dir nicht scheitern und mit dir auch nicht scheitern. Und das, was er sich vorgenommen hat, das wird er vollenden, das wird er herausführen, und zwar wunderbar. Wenn er das mit Petrus geschafft hat und mit allen anderen, das schafft er mit dir erst recht. Auch wenn du auf der Nase gefallen bist und versagt hast. Und wenn ich all die Heiligen anschaue in der Bibel, bin also so dankbar, dass die Bibel ein Buch, ein realistisches Buch ist, dass es nicht nur so umschreibt, die lieben Heiligen und nur so Nimbus, denen verpasst, wie die dann heilig sind. Gott beschreibt, dass jeder einzelne Heilige Haufen Fehler gemacht hat. Abraham hat gelogen, Noah war besoffen, Moses war ein Mörder, Paulus war ein Mörder, David war ein Ehebrecher. Kannst nehmen, wen du willst. Die anderen waren feige. Und Gott hat mit denen trotzdem Geschichte gemacht. Hiskia lag tot auf seinem Bett, halbtot. Und Paulus, Satan schlägt ihn mit Fäusten. Und trotzdem waren es Kinder Gottes und haben ihr Ziel erreicht und gekämpft. Und Gott hat sie hindurchgebracht. Gott wird dich nicht deinem Verderben überlassen. Und erst recht nicht dem Verderber. Wird nicht überlassen. Er hat einen Bund mit den Menschen geschlossen. Von Anfang an, ich will mich mit dir verloben. Stell dir mal vor, dein Verlobter, der lässt dich nicht hängen. Dein Gott, dein Schöpfer. Und er steht für dich alle Ewigkeiten hindurch bei. Und er schaut nicht, was du nicht kannst. Oder wie du dich gerade fühlst. Also ich möchte dir helfen, vergiss dein Gefühl. Weil du, manchmal bin ich himmelhoch jauchzend. Manchmal bin ich zu Tode betrübt. Manchmal denke ich, nee, heute gehst du gar nicht mehr raus. Steigst gar nicht aus dem Auto. Heute ist so heiß. Als es so heiß war, meine Sünden bekennen. Als es so heiß war, bin ich zu Hause, war so heiß, habe nicht ausgehalten, selbst wenn ich meine Füße im Wasser gestellt habe. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich bin mit der Klimaanlage durch die Gegend gefahren, lieber Benzin verfahren, anstatt zu schwitzen da bei 35, 36 Grad. Und was will ich sagen? Weißt du, egal wie du dich fühlst, aber ich habe eine tolle Zeit gehabt. Ich bin in einem kühlen Wagen gefahren und habe gebetet, Gott gedankt und mich an den Himmel gefreut und gesehen, wie draußen alle stöhnen und schwitzen und ich im gekühlten Wagen fahre. Weißt du, ihn stört auch nicht, was der Feind über dich sagt und droht und wie er dich verleumdet. Er schaut nicht auf deine Zurückweisung, was die Menschen aus dir gemacht haben. Auch nicht auf die Stürme, die du gerade durchmachst. Er sagt, ich liebe dich, ich bin mit dir. Er hat da für dich eine Patentlösung. Für alle deine Schwierigkeiten. Du musst ihn nur arbeiten lassen und sein Patent zum Zug kommen lassen. Seine Lösung. An Mitteln fehlt es ihm nicht. Er hat also genug Ideen und Fantasien. Und du musst dich nur vertrauen, dass er dich individuell führt. Und Gott hat für dich einen individuellen Ausweg und Ausgang, den nur du passieren kannst. Und den er nur dir sagt, mein Kind, hier kommst du raus aus diesem Labyrinth, aus dieser Verzweiflung. Für dich funktioniert es so. Für jemand anders funktioniert es anders. Aber für dich, er sagt es, wie es weitergeht. Wie du da durchkommst und du rauskommst. Jeder Ausweg ist individuell auf dich zugeschnitten. Und Gott weiß es, was du brauchst und wie du da rauskommen sollst. Er hat für jeden individuelle Beratung so auf dich angelegt. Und er weiß, wer dich finanzieren kann, wer dich versorgen kann, wer dich durchtragen kann, wer dich heilen kann. Wie kommt man raus aus dem Dilemma, in dem du vielleicht dich hineinmanövriert hast? Ein bisschen länger her. Da sehe ich, wie eine Frau versucht einzuparken. Da denke ich an meine Frau, wahrscheinlich die gleichen Schwierigkeiten. Nun, ich bin schon alter Autofahrer. Dann sage ich, könnte ich Ihnen helfen, hier einzuparken? Ich glaube, ich kriege das schon hin. Und er hat so x-mal so versucht, und dann stand das Auto wieder schräg. Und hinter ihr staut sich alles. Zuerst hat sie gedacht, ich möchte das Auto stehlen. Aber ich wollte ihr Auto nicht stehlen, ich wollte ihr nur helfen. Aber wir denken, wir sehen auch immer Gott als gleich unseren Feind. Er möchte uns nur helfen, den Karren richtig in die Parklücke zu bringen. Und er hat gesagt, steigen Sie bitte raus und lassen Sie mich fahren, ich versuche es. Ja, wehe, wenn Sie einen Kratzer reinmachen. Und wehe, wenn Sie noch das und das machen. Ich habe gesagt, wissen Sie, ich passe schon auf und ihr habt noch auch Haftpflichtversicherung, wenn es sein muss. So, und dann, also wir haben zuerst mal verhandelt, bevor ich den Parkplatz für Sie also ausgefüllt habe. Und vielleicht müssen wir auch am Anfang zuerst mal mit Gott verhandeln, bis wir das Steuer übergeben und sagen, Herr, mach du mal, also ich komme hier nicht zurecht. Und das ist genau das, was Gott möchte. Der möchte unser, dass wir eingestehen, ich bin hier hilflos, ich schaffe das nicht, dass wir unsere Ohnmacht ihm zugeben. Die meisten geben ihre Ohnmacht nicht zu. Die denken, wir sind stark, wir sind geisterfüllt, wir sind Bibel belesen, wir sind getauft, geisterfüllt, wir sind wiedergeboren, wir sind, ach was weiß ich, was alles verblommt und glorifiziert. Uns kann nichts mehr passieren. Nein, unsere Hilflosigkeit. Herr, übernimm du das Steuer. Mach du das jetzt. So, wie komme ich da raus? Du musst also Gott das übergeben, was dich beschäftigt. Bei ihm anklopfen, zuerst mal fragen, ganz schön, lieber Heiland, kannst du mir helfen hier? Dann beginnst du ein Gespräch mit Gott. Und gerade das Gespräch mit Gott hat Selbstheilungskräfte. Das Gespräch mit Gott hat Selbsthilfekraft. Das Gespräch mit Gott stellt dich auf die Beine. Das Gespräch mit Gott macht dich innerlich mobil, lenkt dich von deinem Leiden ab, von deinen Schmerzen ab, von deinen Sorgen ab. Weißt du, wenn du anfängst mit Gott zu sprechen, beschäftigst du dich mit deiner Gesundheit, mit deinem Leben, mit deinem Erfolg, mit deinem Glück, mit dem Guten. Und dann fallen die Fesseln dir von selbst ab, wenn du dich mit Gott beschäftigst. Gespräch mit Gott, das ist das Wichtigste. Das Gespräch mit Gott löst dich von diesem fremden Joch, von der Verzweiflung. Erhebt dein Haupt, dass du wieder Überblick hast, dass du weiter siehst, dass du dich befreist von den Lügen Satans, was er dir so in den Kopf eingebläut hat. Das Gespräch mit Gott stellt dich auf einem anderen Grund. Erhebe den Herrn und dann verblassen deine Probleme. Fang an, oh Gott, schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Das, was die Medikamente tun, die verdrängen die Schmerzen. Das ist alles, was Medikamente tun, die heilen niemand. Aber das ist auch das Gespräch mit Gott. Das verdrängt das alles. Geheilt bist du noch lange nicht, aber es verdrängt das alles. Und so will Gott das Negative bei dir verdrängen, zuerst mal die Angst, die Panik, die Verzweiflung, die Verzagtheit, die Mutlosigkeit, das will er zuerst mal dir wegnehmen, die negative Sicht, das ganze blöde negative Gefühl, das du hast, aus mir wird nichts, ich kann nichts und was weiß ich alles, diese ganzen negativen Gedanken, das Gespräch mit Gott löst das alles auf und es schmilzt wie das Eis in der Sonne. Und Gott ist dann die Quelle deines Lebens, dieser Ursprung. Aber du musst das Gespräch anfangen, wenn du mit Gott redest. Die meisten Leute sprechen nicht mit Gott. Die sprechen mit Hinz und Kunz und Müller und Meier, mit der ganzen Welt diskutieren sie, aber nicht mit Gott, mit dem Arzt. Sprich doch mal mit Gott über dein Problem. Nicht mit dem Arbeitsamt oder sprich mit Gott über dein Problem. Und bleibe dann ruhig. Und bei ihm schöpfst du das alles erstmal, was du brauchst, dass du dich mal besinnst, dass du mal Orientierung hast. Ich habe Brieftauben gezüchtet und habe auch sie fliegen lassen, auch ein paar Preise bekommen als junger Mann, habe Spaß daran gehabt an Brieftauben. Und es ist interessant, wenn du Brieftauben loslässt, bevor die Brieftaube fliegt, dreht sie zuerst mal da, wo sie ist, einen Kreis. Und sie dreht einen Kreis und dann, nachdem sie den Kreis gedreht hat, dann fliegt sie in der richtigen Richtung. Du musst zuerst mal einen Kreis drehen über dein Leben, mal dein Leben beschauen, wo bin ich jetzt eigentlich? Bin ich Ost, Nord, Süd oder West? Und dann, nachdem du festgestellt hast, wo du bist, deine Position bestimmt hast, dann kannst du erst in die richtige Richtung gehen. Die meisten Leute haben ihre Position noch gar nicht bestimmt. Wie komme ich da raus? Dreh mal eine Runde mit Gott. bestimme, was ist Ost, Nord und Süd und West. Und dann kannst du erst loslegen. Die meisten legen los und die fliegen in die falsche Richtung und wundern sich, wenn sie nirgendwo ankommen. Du musst deine Position bestimmen. Wie komme ich raus aus den ganzen Ausweglosigkeiten? Wenn du auf Gott schaust, wirst du eine andere Vision haben. Wirst du plötzlich so Silberstreif am Horizont sehen, wirst, das ist die Richtung, die muss ich gehen. Und wirst dich nicht fürchten. Du bekommst neue positive Kräfte und zerstörst durch den Glauben, durch die Orientierung. Du weißt, wo es lang geht. Auch wenn du das Ziel noch nicht siehst. Aber du weißt, das ist die Richtung. Und du gehst all den Widerwärtigkeiten aus dem Weg dann, umgehst sie alle und bekommst eine positive Haltung und Einstellung. Es ist so wichtig, zuerst mal so einen Kreis drehen. Wo stehe ich? Wo stehen wir jetzt gerade? Was ist jetzt dieser Status quo, wo ich gerade bin? Was ist das? Wenn du auf Gott schaust, kriegst du von ihm dann den neuen Plan, die neue Idee. Und dann findest du die Wege zum Wunder, zu Lösungen und Antworten Gottes. Dann siehst du Land in Sicht. Du gibst dich nicht auf. Gottes Herrlichkeit wird dein Leben erstrahlen, wenn du dich orientiert hast. Die meisten haben sich nicht orientiert. Wo bin ich denn? Ja, ich bin ein Sünder, bin verloren. Mir kann niemand helfen. Ich bin unheilbar krank. Keiner kann meine Rechnung bezahlen. Wird auch nie können. Aber du musst einen Weg finden. Du musst zuerst mal die Spuren Gottes sehen. Was kann Gott hier bei mir machen? Gott will dich zum Ausweg, zum Ausgang führen. Und dann will er das, die Führung für dich übernehmen. Weißt du, so eine Brieftaube, die kreist einmal rum und dann weiß sie, das ist Richtung Heimat. Weißt du, wo deine Heimat ist? Für was du bestimmt bist? Wozu du lebst? Wir sind alle für den Thron Gottes bestimmt, liebe Freunde. Und für gar nichts anderes. Wir haben eine ganz hohe Berufung. Aber die meisten möchten nur ein paar Krümel Brot, ein Stückchen Schnitzel oder sonst noch ein bisschen Speck und denken, das ist mein Leben. Weißt du, Gott hat dich für den Thron bestimmt. Du hast eine ganz hohe Berufung. Und alles andere dient nur dem Zweck. Und alle Mittel sind dann recht. Auch die Ausweglosigkeit hat einen Zweck zu erfüllen. Gott will dich lehren, mein Kind, vertraue mir. Schau nicht auf die Menschen. Schau nicht auf die Organisation, schau nicht auf, wer steht noch mit mir, wer geht mit mir, wer macht mit mir mit. Du musst allein den Weg gehen. Alles Große mussten die Leute immer allein durchmachen. Du bist allein auf diese Welt gekommen und du wirst auch allein von dieser Welt gehen. Und wenn du durch diese Welt gehen willst, musst du lernen, allein zu gehen. Kannst niemand mitnehmen, keine Frau, kein Mann, kein Kind, kein Hund, keine Katze. Niemand. Du musst allein gehen. Und das, Gott führt dich. Und heute will ich zum Schluss kommen mit dem Gedanken, Gott ist der Schlüssel für die verschlossene Tür. Wege zur Ausweglosigkeit oder aus der Ausweglosigkeit. Gott ist der Schlüssel. Gott ist der Schlüssel für deine Situation, für deine Blockaden, für die ganze Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Und mit Gott springst du über die Mauern, wenn es nicht anders geht. Aber er ist der Schlüssel. Und der Herr sagt, ich gebe dir die Schlüssel des Himmelreichs. Dem Petrus natürlich, aber es gilt auch den anderen Brüdern und Schwestern. Ich gebe dir die Schlüssel des Himmelreichs. Und dann ist noch etwas, was dir bei, als Jesus die Schlüssel übergibt, dem Petrus oder den Jüngern, dann sagt er, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem sie behalten, dem sind sie behalten. Und dann beten wir im Vater unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigen vergeben. Eigentlich, bevor wir weitergehen, wir müssen lernen zu vergeben. Dann schließen wir den Himmel Stück für Stück auf. Die meisten Blockaden, die in unserem Leben sind, ist die Bitterkeit, das Neid, das Eifersucht, das, all diese negativen Dinge, die so in unserem Leben sich eingenistet haben. Vergib. Und dann kannst du eine Tür aufschließen nach der anderen. Vergib. Behalten. Weißt du, wir haben so einen Hass und gerade viele Leute sind arbeitslos und kämpfen mit der Arbeitslosigkeit. Wir sind böse auf die da oben, auf die, die Gesetze machen, auf die Gewerkschaft oder Arbeitgeber. Du sollst die Leute lassen. Herr, ich will leben und mit dir will ich mein Leben gestalten und du wirst mir helfen und mit dir kann ich über die Mauern springen. Und jetzt, ich kümmere mich nicht um die Gewerkschaft, ich kümmere mich nicht auch die ganzen Gesellschafter oder wer da hinten alles macht, wer alles zur Kontrolle hat. Gott ist der Herr über alle Dinge. Mein ist Gold und Silber. Und ich lenke die Menschenherzen wie Wasserbecken. Und vielleicht wirst du mit einem Fall nicht fertig. Bete. Und ich habe auch einen Fall gehabt, einen Behördenfall. Ich könnte noch viele Zeugnisse erzählen, aber Zeit läuft davon. Morgen sollte ich auch kommen wieder. Morgen habe ich noch zwei Gottesdienste für diejenigen, die Zeit haben, 14.30 Uhr in der Residenzstraße 90, dort 14.30 Uhr, dort habe ich auch eine ganz tolle Predigt, die möchte ich dir auch weitergeben, wie Gott dich führt und Fortsetzung machen von dem, wo ich hier jetzt gerade aufhöre. Dort werde ich dann weiter predigen morgen in Caritas Aula oder im Caritas Anlage. Also morgen geht's weiter, aber was ich noch sagen möchte, ich habe so einen Fall, wo ich kämpfe, schreibe Briefe. Meine Briefe werden bei der Behörde nicht beantwortet. Und ich bete und dann hat Gott zu mir gesagt, jetzt gehst selber hin. Und dann, ich wusste, wo die Behörde ist, gehe ich dann hin und klopfe ich an. Und ich weiß, da regt sich nichts. Also ich brauche eine Antwort, ich brauche eine Genehmigung. Und da, all das ist, wird nicht bearbeitet. Die Leute schlafen auf der Behörde, verstehst du? Ich weiß gar nicht, was sie dort machen. Also machen sie den Beamtenschlaf oder was für einen Schlaf sie dort treiben. Mir ist egal. Ich klopfe an, mache die Türe auf. Die Frau hat vorne Fenster offen und der Stapel, dann hat sie mir am Telefon noch vorher gesagt, wissen Sie, wir haben so viel ganze Berge zu bearbeiten. Also wenn Ihr Fall dran ist, wird Ihr Fall bearbeitet. Und dann gehe ich rein, ich habe vorher gebetet, habe Frieden gehabt, ich muss persönlich hingehen, nicht warten bis am Telefon, was ist so anonym oder wie auch immer. Ich habe eines gelernt in meinem Leben, selbst sein Schicksal in die Hand zu nehmen, selber hingehen, selber tun, selber vorsprechen, selber bitten. Und so weiter. Geh rein, mach das Fenster, die Tür auf, und da kommt so ein Windstoß rein und blast den ganzen Berg dort bei der Frau vom Tisch weg. Dann sagt sie, was haben Sie da angestellt? Ich habe gesagt, ich habe nur die Tür aufgemacht. Und dann war der ganze Berg, und da lag alles verstreut, und dann wollte der Frau helfen, die Akten aufzulesen, und dann sehe ich meine Akte. Da ist der Wind stehen geblieben. Meine Akte. Und dann sagte sie, sehen Sie, das ist meine Akte. Und dann hat sie genommen, ja gut, dann muss man die bearbeiten, jetzt ist es die als nächste, die oben ist. Manchmal musst du irgendetwas tun, oder für mich war es persönlich, das war ein Engel, der diesen Windstoß da reingebracht hat. Denn ich konnte nicht mehr länger warten, wollte auch nicht mehr länger warten. Und ich glaube an Engeldienste. Und gut, dann haben wir zusammengesammelt diese Akten, ich habe der Frau geholfen, war nett, und dann hat sie meine Akte bearbeitet. Und Tag oder zwei Tage später habe ich auch die Antwort gehabt, die ich gebraucht habe. Die Genehmigung. Selber hingehen, selber beten, selber auf die Lösung zugehen. Und wenn du zugehst auf dein Problem, werden sich die Wege öffnen, werden sie Türen aufgehen. Aber du musst selber hingehen. Und ich mache dir Mut, nichts dem anderen überlassen, nichts dem Zufall überlassen und nichts da irgendwelcher Gnade von anderen Leuten überlassen. Nein, geh du hin. Und indem du hingehst, wird Gott handeln. Vorher nicht. Vorher nicht. Indem du hingehst. Lass uns aufstehen. Das ist auch schon ein Schritt in die richtige Richtung. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Aber das ist noch nicht so schnell. Lass uns noch beten und lass uns Gott alles hinlegen und Gott vertrauen, dass er Türen aufmacht, die jetzt noch zu sind. Und vielleicht musst du so lange klopfen, bis die Tür aufgeht. In der Bibel heißt es, bittet, so wird euch gegeben. Wenn bitten nichts nützt, dann musst du suchen. Woran liegt das, dass nichts passiert? Und wenn du dann gesucht und gebeten hast und passiert nichts, klopf so lang, bis die Tür aufgeht. Vater, in Jesu Namen, wir bitten, dass hier die Türen, die zu sind, aufgehen mögen, dass Menschen Hilfe erfahren mögen, dass Menschen aus der Sackgasse, aus dem Dilemma, aus ihren Problemen herauskommen, durch die Gnade Gottes. Halleluja. Herr Jesus, nur durch die Gnade Gottes können wir die Probleme lösen, die wir als Menschen nicht lösen können. Was wir lösen können, das sollen wir tun. Aber das, was wir nicht können, möchten wir dir anvertrauen. Und Herr Jesus, lehre uns, den Weg zu gehen, den biblischen Weg zu gehen, zur Bewältigung all unserer Umstände, alle unsere Situationen, dass wir vor dir so lange bleiben, bis wir gesegnet werden, bis der Himmel aufgeht, bis du den Himmel zerreißt, lebendiger Gott. Und bitte Gott heute auch, dass er den Himmel über dich zerreißen möge, dass er den gnädigen Regen, den gnädigen Segen, ein gutes Wort vom Himmel für dich herabschickt, dass du die Antwort Gottes bekommst. Es liegt nicht an unserem Laufen und Wollen, es liegt an Gottes Erbarmen. Vater, ich danke dir dafür, dass du die Stürme stellst in unserem Leben, die niemand stillen kann, die niemand bewältigen kann, die niemand überwinden kann, aber du kannst es. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Halleluja. Amen.